Ja, ich begrüße euch auch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute Morgen und insbesondere auch die Täuflinge. Wir freuen uns, dass wir heute miterleben dürfen, wie ihr euer Bekenntnis ablegt, dass ihr Jesus Christus gehört, und wünschen euch von Herzen Gottes Segen dafür. Und jetzt erst noch mal kurz entspannen und zurücklehnen. Alles wird gut. Wir sind im Moment in dem zweiten Brief an die Thessalonicher, und das soll auch heute Text der Predigt sein. Und ich lade uns ein, dass wir aufstehen, und wir finden den Predigttext im Kapitel 1 des zweiten Thessalonicher Briefes und da die Verse 5 bis 10. 2. Thessalonicher 1, 5 bis 10. Aber ich lese ab Vers 3. Dann ist der Zusammenhang klarer. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Amen. Jetzt dürft ihr euch setzen. Wenn man das so liest, dann hört sich das etwas, ich will nicht sagen kompliziert an, aber doch, man muss ein bisschen Ruhe haben, um zu verstehen, was der Apostel Paulus hier jetzt sagen möchte. Letzten Endes geht es eigentlich um eine ganz einfache Sache. Letztlich auch das, was ihr als Täuflinge ein Stück weit vielleicht noch nicht erlebt habt, aber erleben werdet oder auch schon erlebt habt. Nämlich in dem Moment, wo ihr und wo wir überhaupt als Menschen ein Bekenntnis ablegen, dass wir zu Jesus gehören, entsteht nicht selten Widerstand. Bedrängnis, Leid. In einigen Teilen der Welt und zu einigen Zeiten unserer Weltgeschichte sogar Verfolgung bis hin zum Tod. Polykarp war Pastor in Smyrna, einer der Kirchenväter. Er hat vermutlich noch den Apostel Johannes gekannt. Und wer wurde auch von ihm eingesetzt in den Dienst, so wird berichtet. Als Polykarp 86 Jahre alt war, wollte er den Kaiser nicht anbeten und wurde zur Bestrafung festgenommen und in die Arena geführt. Und das Stadion, so wird berichtet, war voll und die Menge johlte und gröhlte. Und dort in diesem Stadion verlangte man von ihm, dass er Jesus absagt und dem Kaiser zusagt. Es heißt wie folgt: Der Prokonsul, der dieses Verhör oder diese Vernehmung leitete, drang noch mehr in ihn und sprach: Schwöre und ich gebe dich frei. Fluche Christo, war dies Verlangen. Da entgegnete Polykarp: 86 Jahre diene ich ihm Und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern? Dann wurde er nochmals aufgefordert, dem Kaiser zu schwören. Und der Prokonsul erklärte, ich habe wilde Tiere. Denen werde ich dich vorwerfen lassen, wenn du nicht anderen Sinnes wirst. Polykarp entgegnete, lass sie kommen. Jener aber fuhr fort, also der Prokonsul, wenn du dir aus den Tieren nichts machst, lasse ich dich vom Feuer verzehren, sofern du deine Meinung nicht änderst. Polykarp antwortete daraufhin, du drohst mir mit einem Feuer, das nur eine Stunde brennt und nach kurzem erlischt. Denn du kennst nicht das Feuer des zukünftigen Gerichtes und der ewigen Strafe, das auf die Gottlosen wartet. Doch was zögerst du? Hole herbei, was dir gefällt. Als dann die Hinrichtung tatsächlich unmittelbar bevorstand und Polykarp standhaft blieb und Jesus nicht abschwor, betete Polykarp kurz vor seinem Tod laut für alle hörbar zu Gott Folgendes: Ich preise dich, dass du mich dieses Tages und dieser Stunde gewürdigt hast, teilzunehmen in der Gemeinschaft deiner Märtyrer. Und dann wurde das Urteil vollstreckt. Das sind ähnliche Worte, die der Apostel Paulus an die Christen in der Stadt Thessalonich schreibt. Vers 5, eure Leiden und Bedrängnisse, sagt er, sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. In diesem Textabschnitt werden wir von Paulus unterrichtet, dass es zwei Gründe, zumindest hier in diesem Text, gibt für das Leiden von Gotteskindern, von Nachfolgern Jesu. Erstens, es ist Zeichen unserer Erlösung und zweitens, es zeigt Gottes gerechtes Gericht. Also, warum leiden Christen? Verfolgung, Bedrängnis, Spott und Hohn. Erstens, weil es ein Zeichen ihrer Erlösung ist. Nun, aus unserer menschlich-irdischen Perspektive fällt es uns schwer zu verstehen, warum Gott Not und Leid und Verfolgung einsetzt, um seine Absichten zu verwirklichen. Ein Theologe, der sehr bekannt ist aus England, namens John Stott, hat Folgendes gesagt: Wir sehen die Bosheit, Grausamkeit, Macht und Arroganz der bösen Menschen, die andere verfolgen. Wir sehen auch das Leiden des Volkes Gottes, das bekämpft, verspottet, boykottiert, schikaniert, eingesperrt, gefoltert und getötet wird. Wir sind versucht, gegen Gott und das Fehlschlagen der Justiz zu wettern. Warum tut Gott nichts? Fragen wir entrüstet. Und die Antwort ist, dass er etwas tut und weiterhin tun wird. Er lässt sein Volk leiden, um es für sein himmlisches Königreich vorzubereiten. Bedrängnisse sind demnach, auch gemäß unseres gelesenen Textes, Zeichen unserer Erlösung. Sie sind, Vers 5, ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Dieser Satz wirft Fragen auf, natürlich. Aber wenn wir ihn auf uns wirken lassen, ist er eine tröstliche Aussage. Denn das Leiden der Thessalonicher damals, was real existiert hat, sie wurden aufgrund ihres Glaubens schwerst verfolgt, sodass der Apostel Paulus mit seinen Gefährten sogar die Stadt verlassen musste, weil ein Mob sich bildete und man die Christen lynchen wollte. Zu diesen Menschen schreibt er diese Worte. Das Leiden, was sie erduldeten, sagt er, ist Zeichen eurer Erlösung. Ihr seid würdig geachtet. Mit anderen Worten, es ist, so schräg es sich auch anhören mag, sogar ein Privileg. So sah es auch Polykarp, als er betete: Ich preise dich, dass du mich gewürdigt hast, ein Märtyrer zu sein. Nun, dabei müssen wir beachten und nicht einen Gedankenfehler begehen. Die Thessalonicher sind nicht durch ihr Leiden für das Reich Gottes würdig gemacht. Wir sind allein durch das vollbrachte, vollkommene Werk Jesu Christi auf Golgatha und den Glauben, den er uns aus Gnade darreicht, würdig gemacht in Christus für das Reich Gottes. Nicht unser Leid öffnet uns die Tür zum Himmelreich. Aber die Thessalonicher litten nicht, um in das Reich zu kommen, sondern ihr Leiden zeigte vielmehr an, dass sie zum Reich gehörten. Ihr Dornenweg war ein Beweis dafür, dass Gott sie liebte und kein Zeichen dafür, dass er sie verlassen hatte. Ja, das ist natürlich ein komplett auf den Kopf gestelltes Bild, was wir hier vor Augen gemalt bekommen und auch als wir es in unserem gewöhnlichen Leben haben. Bedrängnisse sehen wir als lästig an und wollen sie wegschieben. Die Bibel wirft ein anderes Licht für die Gläubigen auf eben diese Verfolgung. Vor diesem Hintergrund machen auch die Worte des Apostels an die Philipper Sinn. Philipper 1, Vers 27, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, sagt er dort. Und dann weiter, und lasst euch in keiner Weise einschüchtern von den Widersachern. Was für sie, also die Widersacher, ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist. Also die Bedrängnis, die die Philipper erlebten, die Verfolgung und der Widerstand aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus, hatte zwei Zeichen. Für die Bedränger ein Zeichen des Gerichts, des Verderbens, aber für die Philipper ein Zeichen der Errettung. Und dann fügt Paulus noch hinzu, und zwar von Gott. Es kommt von Gott. Deswegen freute sich Paulus sogar über die Verfolgungen der Thessalonicher. Er rühmte sich, wir haben das am letzten Sonntag gelesen, er rühmte sich ihrer, weil ihr anhaltender Glaube im Angesicht ihrer Verfolgungen ein Zeichen für ihre Bekehrung war. Wenn wir nochmal hineinschauen, Vers 4, so dass wir selbst, also Paulus und seine Gefährten, uns im Hinblick auf euch Thessalonicher, rühmen in den Gemeinden. Also sie sind umhergezogen und haben gesagt, sie freuten sich über die Thessalonicher. Warum? Wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Boah, das ist so gewichtig, das ist fast nicht zu fassen. Kann man das so sagen? Paulus sagte so, ich rühme mich, weil ihr Bedrängnis habt. Warum? Weil es ein Zeichen eurer Erlösung ist. Ja, wir können sagen, vor diesem Hintergrund ist das Leiden für Christen tatsächlich unvermeidlich. Der christliche Glaube ist nicht ein Glaube, der alle Leute einlädt und sagt, komm hierher zu Jesus und dann wird dein Leben einfach nur noch Wolke 7 sein. Das lehrt die Bibel überhaupt nicht. Oh, sie lehrt uns Hoffnung, sie lehrt uns Vergebung unserer Schuld, sie lehrt uns Frieden im Herzen, sie lehrt uns Frieden mit Gott. Aber sie sagt nie, folge Jesus nach und dann hast du den Joker von 6 Richtigen im Lotto. Nie krank, nie Verleumdung, nie Verachtung, nie Probleme. Uns wird nicht ein sorgenfreies Leben verheißen, stattdessen tatsächlich Bedrängnis und Prüfung, was aber ein positives Zeichen ist. Paulus erinnert die Thessalonicher in seinem ersten Brief schon daran. Er sagt in Kapitel 1, 1. Thessalonicher 3 folgendes: Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. So sagt er sogar. So wie Christen für die Herrlichkeit bestimmt sind, so sind wir wohl auch für Bedrängnisse bestimmt. Das ist ein Stück weit das Ergebnis unseres Einsseins mit Jesus. Unser Herr selbst hat es uns gesagt. Johannes 15, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Für die Ungläubigen ist Leid ein absolutes Desaster, was unbedingt vermieden werden muss. Und auch wir wollen es nicht. Niemand bewirbt sich um Leid. Auch die Thessalonicher hätten sich ein beschwerdefreies Leben gewünscht. Aber Paulus rückt unser Denken zurecht und macht deutlich, dass Verfolgung um Jesu Willen sogar ein Zeichen des Segens ist. Dies wird auch an anderen Stellen in der Bibel deutlich. Lasst mich ganz kurz einige Verse erwähnen, damit wir die Wucht dieser Aussage aus der gesamten Heiligen Schrift mal auf uns wirken lassen. Zum Beispiel haben die ersten Christen, nachdem sie aus dem Verhör freigelassen wurden, die Apostel Folgendes gesagt. Heißt es Folgendes in Apostelgeschichte 5. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Philipper 1, 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. 1. Petrus 4, Vers 12 und 13, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Römer 5, Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. 1. Petrus 1, Vers 6 nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Die ersten Christen sahen im Leiden für Jesus Zeichen seines Segens. Sie wussten sich würdig erachtet, für ihren Herrn zu leiden. Die Frage an uns heute Morgen, die dann da natürlich da wie so ein Riesenelefant im Raum steht, wie siehst du denn das? Wie geht's dir denn damit? So du denn ein Bekenntnis zu Jesus ablegst? Wie geht's euch, Täuflinge, damit? Jeder stellt sich diese Frage, das hat Konsequenzen. Ist das unsere Haltung? Wenn nicht, warum nicht? Vielleicht, weil wir den Herrn Jesus gar nicht so sehr lieben, wie wir angeben, ihn zu lieben? Vielleicht schätzen wir ihn gar nicht so sehr wert, wie wir meinen, wie es sei. Oder weil wir unsere schweren Tage in der Nachfolge nicht als Zeichen unserer Errettung erkennen. Wie ist unsere Reaktion auf die Bedrängnisse um Jesu willen? Klagen wir an? Sagen wir Gott, warum? Wieso lässt du das zu? Warum mir? Warum ich? Und wieso und weshalb? Oder sagen wir mit den ersten Christen, den Aposteln und auch Polykarp, danke Herr, dass du mich würdig erachtest. Also, das Erste, was wir hier lernen, ist, Paulus sieht als Beweis unserer Erlösung Bedrängnis und Verfolgung um Jesu willen. Und zweitens, er sagt auch, dass die Bedrängnisse und die Verfolgung Gottes gerechtes Gericht zeigen. Vers 5 noch einmal. Sie sind, damit meint er die Bedrängnisse und Verfolgung aus Vers 4, Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Vers 6, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Hier ist ein ganz wichtiger Einschub an dieser Stelle. Ein Mensch, der Jesus Christus im Herzen hat, ein Christ, rächt sich für die Bedrängnisse, die er um Jesu willen erdulden muss, nicht selbst. Stimmt's? Das unterscheidet uns von manchen Religionen in dieser Welt. Der Christ nimmt nicht die Waffe in die Hand oder wird gewalttätig gegen seine Bedränger, sondern es heißt hier, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er, nämlich Gott, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Gott ist der Richter über jeden und jede Tat. Nicht du und nicht ich. Mit anderen Worten, die Leiden, die ein Gerechter erduldet, rechtfertigen Gottes Endgericht. Das ist, was er hier sagt. Denn die Sünde und das Böse kann und wird am Ende nicht triumphieren. Nun, diese Lehre von dem Endgericht Gottes, ich weiß, wir haben heute auch Gäste da und nicht nur bei Gästen, sondern auch bei manch einem, der uns schon länger besucht, gibt das so ein gewisses Unwohlsein und Endgericht, oh, jetzt drohen sie da und so, und das ist ja die alte Masche. Ist nicht populär, vom Endgericht Gottes zu sprechen. Nun, wir wollen die Bibel sprechen lassen und sie redet davon. Und jetzt heute hier auch in unserem Text. Aber oft wird das kritisch beäugt. Man sagt vielmehr, naja, Gott, wenn er denn Gott ist und ein liebender Gott ist, dann sollte er doch am Ende allen vergeben und auch jeden segnen und auch jeden Lebensstil absegnen. Er sollte doch jeden annehmen, so wie er ist, und nicht bewerten oder beurteilen. Paulus aber sagt, das wäre ja furchtbar. Das wäre ja schrecklich, wenn es im Angesicht ungerechter Bedrückung und Verfolgung und Tortur keinerlei moralische Forderung gäbe, dass der Täter gerichtet werden muss. Das wäre eine schreckliche Vorstellung. Sondern die ungerecht bedrängt worden und wurden, verdienen Gerechtigkeit, die Gott allein in der Lage ist, beim letzten Gericht wiederherzustellen. Hier ist, wie die folgenden Verse dann auch zeigen, das werden wir in den nächsten Sonntagen sehen, offensichtlich vom Tag des Gerichtes Gottes die Rede. Bei irdischen Gerichtsverhandlungen, wissen wir, gibt es mindestens zwei Meinungen, wenn der Richter sein Urteil gesprochen hat. Die eine Gruppe sagt, er hat alles richtig gemacht und ist hochzufrieden. Die andere Gruppe sagt, der Richter, der hat alles falsch gemacht und ist überhaupt nicht zufrieden mit dem Urteil. Eins dürfen wir wissen, wenn Gott sein Urteil spricht, dann wird es niemanden geben, der sagt, es ist ungerecht, sondern er ist gerecht von Ewigkeit her. Er wird richtig entscheiden. Und der Apostel Paulus sagt jetzt zu den Thessalonichern, allein die Tatsache, dass ihr unter ungerechter Verfolgung leidet, dass ihr viele bittere Kelche trinken musstet und müsst und auch trinken werden müsst, allein diese ungerechte Verfolgung rechtfertigt Gottes endgültiges, gerechtes Urteil über alles Böse und jeden, der die Boshaftigkeit ausführt. Wozu Leid und Bedrängnis? Einmal als Zeichen unserer Errettung, aber zum anderen auch als Rechtfertigung für das kommende Gericht. Aber jetzt zum Schluss, ich möchte auf einen Gedanken unbedingt noch hinweisen. Wir müssen beachten, dass Paulus hier über die Bedränger, die unrechtmäßig andere um ihres Glaubens an Christus willen verfolgen und ihnen das Leben schwer machen, dass er sie zur Rechenschaft, dass Gott sie zur Rechenschaft zieht, nicht nur, weil sie Unschuldige bedrängen, sondern auch, Vers 8, weil sie Gott nicht anerkennen und dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Es gibt also mehrere Gründe, warum ein Mensch, der nicht zu Gott gehört, zur Rechenschaft gezogen wird, besonders wenn er ein Bedränger ist. Einmal aufgrund seines bösen Taten, aber auch aufgrund der Tatsache, dass er Gott schlicht nicht anerkennt und dem Evangelium von Jesus Christus nicht gehorsam ist. Während die Thessalonicher dem Evangelium glaubten, taten es die Bedränger nicht. Auch deswegen müssen sie gerichtet werden. Und so ist das Urteil letztlich, und hier kommt der Bogen zu uns ins 21. Jahrhundert, so ist es auch mit uns. Römer Kapitel 1 erklärt uns, dass wir Gott nicht erkannten, dass wir, obwohl wir Gott erkannt haben, ihn doch nicht als Gott ehren und ihm nicht danken, sondern uns selbst dienen. Es ist das Gleiche, was hier über die Bedränger gesagt wird. Sie haben Gott nicht anerkannt und darauf wartet ein gerechtes Urteil Gottes. Und nicht nur, dass sie Gott nicht anerkannt haben, so wie wir alle von Natur aus auch gestrickt sind, wir wollen Gott nicht anerkennen. Wir sehen zwar, da könnte was sein, aber wir beten lieber die Schöpfung an als den Schöpfer. Und genauso haben sie nur Gott nicht anerkannt, sondern haben auch dem Evangelium des Herrn Jesus Christus nicht gehorcht. Und davon sind auch wir betroffen. Und deswegen die Frage am Ende dieser Predigt, wie ist es denn bei dir? Gehorchst du dem Gebot des Evangeliums? Was ist denn das Gebot des Evangeliums? Apostelgeschichte 16, Glaube an den Herrn Jesus Christus, das ist das Gebot. So wirst du errettet werden. Glaubst du dem Herrn Jesus Christus? Wenn nicht, dann sagt uns der Text klipp und klar, wartet auf dich auch, der gerechte Richterspruch Gottes. Glaubst du, was in Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht? Es ist in keinem anderen das Heil, deine Erlösung. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, und das ist Jesus Christus. Wer diesem Evangelium nicht glaubt und nicht gehorcht, sondern es ablehnt, wird zu Recht gerichtet werden. Das ist die Botschaft der Bibel an dieser Stelle. Und wie sieht dieses Gericht aus? Wir haben es gelesen ab Vers 4. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, ihr werdet mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht reagieren. Also die, die gläubig sind, werden ruhig sein. Aber wie kommt denn der Herr? Er kommt vom Himmel mit den Engeln seiner Macht und dann Vers 8, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, fern vom Herrn und der Herrlichkeit seiner Macht. Was sagte Polykarp zu dem Prokonsul damals? Du drohst mit einem Feuer, das nur eine Stunde brennt und nach kurzem erlischt. Denn du kennst nicht das Feuer des zukünftigen Gerichtes und der ewigen Strafe, das auf die Gottlosen wartet. Er hat letztlich 1. Thessalonicher Kapitel 1 vor seinem Tod gepredigt und das ganze Stadion hörte ihn sprechen. Ich glaube, wir merken, der Apostel Paulus meint es ernst. Wir können auch sagen, er meint es todernst. Alle, die Gott nicht anerkennen, allen, die nicht auf Christus vertrauen, allen, die nicht sagen, Jesus, ich bin ein Sünder und ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Alle, die nicht dem Evangelium gehorchen, es nicht annehmen, sondern ablehnen, die sagen, Gott interessiert mich nicht, auf all denen wartet Gericht. Aber die gute Nachricht ist, es gibt einen Weg daraus. Es gibt Hoffnung. Es gibt Freude. Es gibt Zuversicht. Es gibt ein Leben voller Erfüllung mit Gott, wenn du ihm glaubst, ihm vertraust und sagst, Jesus, sei mir Sünder gnädig. Ich freue mich, dass ihr das erlebt habt und bin gespannt auf euer Bekenntnis, das ihr gleich ablegen werdet. Vater im Himmel, so danken wir dir für dein aufklärendes Wort. Wir wissen oft nicht, warum wir als Nachfolger Jesu durch Spott und Hohn und Ausgrenzung in Familie, vielleicht auch auf der Arbeit gehen müssen. Wir werden belächelt und als zu eng empfunden. Aber da sind wir nicht allein, sondern sind in bester Gesellschaft mit den Gläubigen der Bibel und auch denen in der Kirchengeschichte und mit denen bis heute auf der ganzen Welt. Ich bitte dich, Herr, dass wir wie die Thessalonicher standhaft ausharren in der Verfolgung. Und wir wissen zugleich, das können wir gar nicht. Wir haben ja gar nicht die Kraft dazu. Und deswegen erbitten wir immer wieder neu, schenk uns die Kraft. Auch dann, wenn wirklich Verfolgung über uns hineinbricht. Hilf uns, dass wir nicht Schaumschläger sind und große Worte machen. Aber wenn es ans Eingemachte geht, wir dann den Rückzug antreten. Hilf uns, Herr. Hilf denen, die jetzt gerade bedrängt sind in ihrer Nachfolge. Hilf, dass sie verstehen, dass es ein Zeichen der Zugehörigkeit zu deinem Reich ist. O Herr, hilf. Schenk du Ausdauer und neue Kraft. Und ich bete auch für solche heute Morgen unter uns, die ihre Knie noch nicht vor dem lebendigen Gott geneigt und gebeugt haben, die nicht anerkennen, dass Gott ist, aber durch das, was heute hier geschieht, doch ein innerer Impuls da ist. Herr, schenke dir den Glauben, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, Jesus, ich will, ich möchte mit dir sein, ich möchte dich bitten, vergib mir meine Schuld. Herr, wirke du es durch deinen Geist. Wenn wir jetzt in die Taufe gehen, bitten wir auch um deinen Segen. Amen.